Zwei Jahre hatte Noah Varela nun schon in dieser vergessenen Ecke des vierten Stocks gelebt. In einer Stadt, die niemals wirklich still war. Und in einem Gebäude, das schon längst hätte abgerissen werden sollen. Seine Wohnung war winzig, kaum mehr als ein Raum mit einem schmalen Bad und einer winzigen Kochnische. Aber es war genug. Noah war kein Mensch, der viel brauchte. Ruhe war ihm wichtiger als Komfort. Einsamkeit vertrauter als Gesellschaft. Der Putz an den Wänden blätterte, das Wasser in der Dusche wurde manchmal plötzlich eiskalt oder glühend heiß. Aus dem Abfluss stieg in regelmäßigen Abständen ein modriger Geruch auf, der sich an bestimmten Tagen wie eine feuchte Decke auf den Raum legte. Die Elektrik war alt, die Steckdosen knisterten gelegentlich und im Winter konnte man die Kälte der Außenwand direkt spüren. Und doch fühlte es sich an wie ein Zuhause. Ein seltsames, baufälliges Zuhause, das sich nicht dafür interessierte, wer du bist oder was du getan hast. Noah war daran gewöhnt, dass seine Welt aus stumpfen Geräuschen bestand. Autos, die in der Ferne hupten, Hunde, die bellten, Menschen, die schrien, Sirenen, die durch die Nacht schrillten. Die Stadt klang wie ein verstimmtes Orchester, das nie aufhörte zu spielen. Doch irgendwann hatte er gelernt, diese Geräusche auszublenden. Sie wurden zu einem einzigen dumpfen Rauschen, das er kaum noch wahrnahm. An diesem Abend war alles wie immer. Noah kam müde von der Arbeit zurück. Er arbeitete in einem Lagerhaus unweit des Blocks, kein besonders anspruchsvoller Job, aber einer, der ihm genug Geld brachte, um über die Runden zu kommen. Kein Auto, kein Luxus, keine Gäste. Er schloss die Wohnungstür ab, leerte den rostbraunen Eimer im Badezimmer, in dem sich durch ein nie repariertes Leck immer wieder Wasser sammelte, öffnete das kleine Fenster und ließ die abgestandene Luft entweichen. Dann warf er sich wie jeden Abend auf sein Bett und streckte sich aus. Es war sein kleines Ritual. 15 Minuten völlige Regungslosigkeit, in denen er einfach nur dalag, die Augen geschlossen, die Glieder schwer. Eine Art Meditation im Dämmerlicht seiner Lampe. Doch heute dauerte diese Stille nicht lange. Nach kaum 2 Minuten hörte er es. Ein Laut. Kaum mehr als ein Wispern, etwas zwischen einem Wimmern und einem Atemzug. Und es kam nicht von draußen, nicht vom Flur, sondern von sehr nah. Für einen kurzen Moment dachte er, es sei in seinem Zimmer gewesen, direkt unter dem Bett vielleicht. Seine Muskeln spannten sich unwillkürlich an. Er wagte es nicht, sich zu bewegen, lauschte in die Dunkelheit. Nichts. Dann kam es wieder. Ein weibliches Wimmern, kaum hörbar, aber diesmal deutlicher. Und dieses Mal konnte er die Richtung klar ausmachen. Es kam von der Wand hinter seinem Bett. Sein Puls stieg. Die Wand grenzte direkt an die Nachbarwohnung. Wohnung 402. Doch das ergab keinen Sinn. Noah war sich sicher. Diese Wohnung war die ganze Zeit über leer gewesen. 2 Jahre lang hatte er keine Stimme, keine Schritte, kein Anzeichen von Leben aus dieser Richtung gehört. Und jetzt, auf einmal, das? Er setzte sich langsam auf. Ein seltsames Gefühl der Scham überkam ihn. Wie konnte es sein, dass er nicht einmal wusste, ob jemand neben ihm wohnte? Wie abgestumpft war er geworden? Er versuchte, sich an irgendetwas zu erinnern. An ein Gesicht, an Geräusche. Nichts. Leere. Dann fiel ihm ein, einen Tag zuvor hatte er im Eingangsbereich ein Paar gesehen, das mühsam ein altes Sofa die Treppe hochwuchtete. Er hatte kaum Notiz davon genommen. In diesem Gebäude war der Wechsel der Mieter nichts Ungewöhnliches. Viele blieben nur für ein paar Wochen, manche sogar nur für Tage. Aber vielleicht, ja, vielleicht war an diesem Tag jemand in die Wohnung neben ihm eingezogen. Doch warum dieses Wimmern? Je länger er darüber nachdachte, desto unheimlicher wurde es. Es war keine normale Stimme gewesen. Kein Husten, kein Niesen, kein Gespräch, sondern ein fast schon kindliches, gebrochenes Wimmern. Traurig, verloren und irgendwie fremd. Er stand auf, ging zur Wand und legte vorsichtig das Ohr daran. Da war nichts mehr. Nur Stille. Der Lärm der Straße war weit entfernt und durch das geschlossene Fenster drang kaum ein Laut. Es war seltsam ruhig für diese Gegend. Er überlegte, ob er klopfen sollte. Einfach fragen, alles in Ordnung da drüben? Doch der Gedanke, sich in die Privatsphäre eines Menschen einzumischen, der offensichtlich in einem Moment tiefer Traurigkeit war, hielt ihn zurück. Stattdessen setzte er sich zurück auf das Bett, griff nach seinen Kopfhörern und schaltete Musik ein, laut genug, um alles andere zu übertönen. In dieser Nacht schlief er schlecht. Immer wieder fuhr er aus dem Schlaf hoch, in der Erwartung, das Geräusch erneut zu hören. Doch es blieb still. Und als er am nächsten Morgen in das fahle Licht der Dämmerung trat, war es, als hätte die Wand hinter seinem Bett ein neues Gewicht bekommen, als hätte sie etwas in sich aufgenommen, das nicht mehr verschwinden wollte. Noah wusste noch nicht, dass dies nur der Anfang war. Der Anfang von etwas, das nicht nur seine Einsamkeit in Frage stellen würde, sondern auch die Grenze zwischen Realität und Wahnsinn. Der folgende Tag verlief wie in Trance. Noah schleppte sich durch seine Schicht, sein Kopf war schwer, die Augen brannten. Immer wieder schweiften seine Gedanken zurück in die Nacht. Hatte er sich das Wimmern nur eingebildet? Vielleicht war es eine akustische Täuschung gewesen, ein seltsames Echo aus einem anderen Stockwerk oder ein Albtraum, der sich wie Wirklichkeit angefühlt hatte. Aber etwas in ihm wusste es besser. Der Klang war zu nah gewesen, zu menschlich, zu echt. Er kam spät von der Arbeit zurück. Jemand hatte sich krank gemeldet, also musste Noah einspringen. Der Heimweg zog sich, denn der Wind war scharf geworden und die Straßen leerer als sonst. Als er die Tür zu seiner Wohnung schloss, umfing ihn wie immer die Mischung aus Farbe, Staub und diesem undefinierbaren alten Geruch, der nicht verschwand, egal wie oft er lüftete. Er wiederholte sein gewohntes Ritual. Fenster auf, Eimer leeren, Bett. Doch diesmal lag er nicht entspannt auf dem Rücken, sondern seitlich, das Ohr zur Wand gewandt. Er wusste, dass es vielleicht falsch war, aber ein Teil von ihm wollte sie wieder hören. Diese Stimme, diesen Laut, der ihm trotz allem nicht aus dem Kopf ging. Und tatsächlich, nach einigen Minuten erklang wieder etwas. Aber es war diesmal kein Wimmern, kein Weinen. Es war eine Stimme, leise, klar, weiblich. Und sie sprach. Noah lauschte angestrengt, konnte die Worte nicht sofort verstehen. Erst dachte er, sie würde mit jemandem telefonieren. Doch dafür war die Rede zu unregelmäßig, als ob die Pausen dazwischen zu lang, die Antworten zu still wären. Always feels like we're going somewhere. Maybe that's why we see them most at night. I mixed up our glasses. Die Stimme hatte etwas Nachdenkliches. Eine Traurigkeit lag darin, die sich nicht in Tränen äußerte, sondern in einem melancholischen Rhythmus, in der Art, wie sie die Worte formte. Noah konnte kaum deuten, worüber sie sprach. Es klang wie Poesie, wie Gedanken, die laut wurden, ohne für jemanden bestimmt zu sein. Er überlegte kurz, ob er sich bemerkbar machen sollte. Vielleicht durch ein Klopfen? Doch dann entschied er sich erneut für den einfacheren Weg. Er zog sich die Kopfhörer über und ließ Musik seine Gedanken übertönen. In dieser Nacht schlief er nicht besser. Die Worte hallten in ihm nach. Immer wieder drehte er sich Bomba von Satan zur Wand, als wolle er prüfen, ob sie noch da war. Gegen 3 Uhr morgens wachte er schweißgebadet auf. Keine Geräusche diesmal, nur das Ticken der Uhr und der entfernte Lärm der Stadt. Am 3. Abend schließlich, ein Freitag, war alles anders. Er kam zur gewohnten Zeit nach Hause. Die Stadt roch nach Herbst, nach feuchtem Laub und brennendem Benzin. Im Gebäude war es still. Der Hausflur lag wie immer im Halbdunkel. Die Neonröhren flackerten über dem 3. Stockwerk. Als er die Tür zu seiner Wohnung öffnete und sich wie gewohnt an den Eimer im Bad machte, trat es wieder ein. Dieser plötzliche spitze Schmerz im Fuß. Er hatte zum unzähligen Mal seinen Zeh an dem schweren Holztisch gestoßen, der mitten im Raum stand, wie ein trotziger Wächter. Vor Schmerz und Frust schrie er auf. Da geschah es. Eine Stimme. Ganz nah. direkt von der anderen Seite der Wand. »Bist du okay?« Noah erstarrte. Sein Herz hämmerte in der Brust. Diese Worte waren nicht unklar oder geflüstert. Sie waren laut und deutlich. Und sie galten ihm. »Ja. Ja, alles gut. Hab mir nur den Zeh gestoßen«, brachte er nach einem Moment hervor. Die Stimme lachte leise. Das klang schmerzhaft. Noah konnte den Schalk in ihrer Stimme hören, das leichte Lächeln, das in der Tonlage mitschwang. Für einen Moment vergaß er alles. Es war das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ihn jemand angesprochen hatte. Nicht bei der Arbeit, nicht im Laden, sondern hier, in seinem Rückzugsort, seinem Loch. »Passiert leider öfter. Ich sollte den Tisch endlich mal woanders hinstellen«, antwortete er, bemüht, nicht wie ein völliger Einsiedler zu klingen. »Die Wände sind echt dünn, oder? Ich kann dich so gut hören, als wärst du im selben Raum.« »Ja«, erwiderte er, »das wundert mich auch. Ich hab dich vorher nie gehört.« »Ich bin erst seit ein paar Tagen hier«, sagte sie, »aber du bist schon länger hier, oder?« 2 Jahre«, antwortete er ehrlich. »Aber ich glaube, vor dir hat niemand in 402 gewohnt. Zumindest habe ich nie jemanden bemerkt.« Ein kurzer Moment der Stille. Dann: »Das ist merkwürdig. Der Vermieter meinte, vor mir sei jemand hier gewesen. Direkt vorher.« Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken. Etwas daran stimmte nicht. Warum hatte er nie ein Geräusch gehört, nie Schritte, nie ein Zeichen von Leben, wenn jemand dort gelebt haben sollte? »Vielleicht war es nur ein Zweitwohnsitz oder so«, sagte er, mehr zu sich selbst als zu ihr. »Oder sie waren nie wirklich da.« »Könnte sein«, erwiderte sie, wieder mit diesem warmen, unaufgeregten Ton. »Ich bin Mira, übrigens.« »Noah«, antwortete er. »Freut mich. Irgendwie.« Sie lachte.
»Irgendwie?«
»Ich meine, ich rede nicht oft mit Leuten.«
»Dann wird's wohl Zeit. Ich rede dafür mit zu vielen.«
Sie verabschiedeten sich kurz darauf, beide mit einem leichten Lachen. Doch Noah spürte, wie in ihm etwas erwachte, das lange geschlafen hatte. Ein Gefühl von Verbindung, Nähe. Es war angenehm und doch beunruhigend. Denn etwas an dieser Wohnung, an diesem Gebäude, fühlte sich falsch an. Und nun war Mira Teil davon. Als Noah in dieser Nacht die Augen schloss, war sein letzter Gedanke kein Geräusch, kein Albtraum, sondern ihr Name. Mira. Die Stimme hinter der Wand. Die neue Nachbarin. Oder vielleicht etwas anderes. Das Wochenende verging langsamer als gewöhnlich. Für Noah Varela war Zeit sonst ein Strom, der gleichförmig an ihm vorbeirauschte. Arbeit, Heimweg, Bett, Aufstehen, Wiederholen. Doch jetzt, mit Mira auf der anderen Seite der Wand, veränderte sich etwas. Ihr Lachen hallte in seinem Kopf nach, ihre Stimme verfolgte ihn wie ein Echo, das sich in die Struktur seines Alltags gebohrt hatte. Am Samstag hatte es geregnet, der Himmel hing tief über der Stadt und selbst die Neonlichter wirkten gedämpft, als hätten sie die Lust am Leuchten verloren. Noah stand am Fenster, die Stirn gegen das kalte Glas gepresst, während die Tropfen in unregelmäßigen Bahnen hinabflossen. Hinter ihm summte die Kaffeemaschine leise und irgendwo in der Wand klang dumpf das Geräusch eines Staubsaugers. 2 kurze Klopfzeichen. Dann Miras Stimme. »Achtung, gleich wird's laut. Sorry.« Er lächelte. Noah antwortete mit 2 eigenen Klopfern, eine Art Code, der sich in kürzester Zeit zwischen ihnen etabliert hatte. Später am Tag hörte er sie singen. Es war nicht schön im klassischen Sinne, aber voller Leben, voller Gegenwart. Und das war es, was ihn berührte. Am Sonntagabend, kurz vor Mitternacht, sagte sie durch die Wand: »Du weißt, was komisch ist? Ich höre keine Nachbarn auf der anderen Seite. Nur dich.« Er hatte darauf nichts zu sagen. Es war tatsächlich seltsam. Die Wand zu seiner Linken grenzte an ein Treppenhaus, die rechte an Miras Wohnung. Doch darüber hinaus war alles stumm, als gäbe es jenseits von Zimmer 402 und seinem eigenen nichts mehr. In den darauffolgenden Tagen ging Noah wie gewohnt zur Arbeit. Doch etwas hatte sich verschoben. Früher hatte er kaum den Unterschied zwischen Montag und Freitag bemerkt. Jetzt zählte er die Stunden bis zum Feierabend, bis zu den Gesprächen, bis zu Mira. Am Montagabend fand er ein Paket vor seiner Tür. Die Schaumstoffplatten zur Schalldämmung, die er in einem spontanen Anflug von Vernunft bestellt hatte. Er wollte ihr nicht länger jede Bewegung, jedes Seufzen, jedes Umblättern eines Buches zumuten. Doch als er die Verpackung öffnete, zögerte er. Die Stille, die diese Platten bringen würden, fühlte sich plötzlich nicht mehr nach Lösung, sondern nach Verlust an. Er klopfte zweimal an die Wand. Miras Stimme kam prompt. »Ich habe meine auch heute gekauft. Willst du gleichzeitig montieren?« »Könnten wir«, antwortete Noah, »aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir sollten das noch ein bisschen aufschieben.« Sie lachte. »Weißt du was? Ich dachte genau dasselbe.« Sie verbrachten die nächsten Stunden wie in einer Art improvisierten Telefonat durch die Wand. Kein Thema war zu klein. Sie redeten über Bücher, über den ekelhaften Zustand des Treppenhauses, über das Geräusch, das die Heizung in der Nacht machte. Und dann über tiefere Dinge. Familie, Kindheit, Träume. Mira erzählte ihm, dass sie die Stadt als Neuanfang sah. Sie wollte ein kleines Restaurant eröffnen. Ihr Blick auf das Leben war voller Hoffnung, voller Pläne. Sie sprach von Dingen, als wären sie bereits geschehen, mit einer Überzeugung, die ihn beschämte. Als sie fragte, was er sich vom Leben erhoffte, schwieg Noah. Lange. »Ich weiß es nicht«, sagte er schließlich. »Ich glaube, ich habe diesen Teil irgendwann abgeschaltet.« »Dann ist es Zeit, ihn wieder anzuschalten«, sagte sie sanft. Und dann, fast flüsternd, »es ist noch Zeit.« Diese Worte klangen in ihm nach, lange nachdem sie Gute Nacht gesagt hatte. Doch die Nacht selbst brachte etwas anderes mit sich. Noah lag wach, die Dunkelheit schwer wie ein nasser Mantel auf seinem Körper. Er hatte sich an die Geräusche der Stadt gewöhnt, doch nun, mit den Schallschutzplatten teilweise montiert, war es unnatürlich still. Jedes Knacken, jedes Rascheln, jedes leise Geräusch wurde zum Donnerschlag. Gegen 2 Uhr hörte er ein leises Knarren. Er kannte es inzwischen. Das Bett auf der anderen Seite. Doch diesmal war etwas anders. Es klang nicht wie eine Bewegung im Schlaf. Es klang wie ein Sitzen, wie das Gewicht einer Person, das sich langsam aufrichtet. Dann nichts. Er lauschte. Keine weiteren Bewegungen. Kein Wenden. Kein Seufzen. Kein Atem. Als hätte sich etwas aufgerichtet und war stehen geblieben. Er versuchte, sich zu beruhigen. Vielleicht hatte sie einfach einen Albtraum. Vielleicht saß sie da und las. Aber es kam ihm falsch vor. Unnatürlich still, zu still. Schließlich schlief er doch ein. Unruhig. Immer wieder schreckte er hoch, glaubte, Schritte zu hören, ein Wispern, ein kaltes Hauchgeräusch direkt hinter der Wand. Am Morgen beschloss er, nichts zu sagen. Vielleicht bildete er sich das alles nur ein. Vielleicht war es Müdigkeit, vielleicht. Doch innerlich wusste er, etwas hatte sich verändert. Und was auch immer es war, es hatte begonnen, sich zu zeigen. Der Dienstag begann wie jeder andere Tag. Doch für Noah Varela war etwas anders. Seine Hände zitterten beim Zähneputzen leicht, und als er in den Badezimmerspiegel sah, blickten ihm Augen entgegen, die nicht nur müde, sondern misstrauisch wirkten. Misstrauisch gegenüber der Welt, aber vor allem gegenüber dem, was sich in der Nacht hinter der Wand abgespielt hatte. Er hatte keine Beweise, nichts Greifbares, nur ein Geräusch, ein tiefes, gedehntes Knarren. Und danach? Stille. Zu tiefe Stille. Im Lagerhaus vergaß er, welche Paletten wohin sollten. Er ließ beinahe eine Kiste auf einen Kollegen fallen. Doch was ihn am meisten irritierte, er ertappte sich selbst immer wieder bei dem Gedanken, ob Mira wirklich noch lebte.
nicht in einem endgültigen Sinn, sondern in einem unmittelbaren. Ob sie heute Morgen aufgewacht war, ob sie aufgestanden war, ob sie durch ihre Wohnung ging, wie er es tat, ob sie existierte, während er nicht lauschte. Als er nach Hause kam, schob er den Schlüssel nur zögerlich ins Schloss. Im Flur roch es nach gebratenem Fleisch, irgendwo war eine Tür einen Spalt offen. Der Aufzug blinkte, als wäre er wieder einmal stecken geblieben. In seiner Wohnung war alles wie immer, der vertraute Staub, der Eimer mit dem rostfarbenen Wasser, der kalte Hauch, der aus den Ritzen des Fensters drang. Noah schloss die Tür, lehnte sich dagegen und wartete, als würde die Wand ihn von selbst begrüßen. Und sie tat es. Zwei Klopfzeichen. Leise. Dann Miras Stimme. Weißt du, was ich hasse? Diese Wohnungstüren. Sie machen immer das Geräusch, als würde jemand einbrechen. Er grinste, fast erleichtert. Sie war da. Sie sprach wie immer. Die Normalität kehrte zurück, zumindest ein Stück weit. Ja, antwortete er. Und wenn man es einmal gehört hat, hört man es nie wieder nicht. Sie lachte. Doch selbst in diesem Lachen meinte Noah etwas zu hören. Einen kleinen, kaum hörbaren Hauch von Unsicherheit. Oder war es sein eigenes Misstrauen, das nun selbst die harmlosesten Geräusche durch einen Filter der Furcht schickte? Er versuchte es zu verdrängen. »Wie war dein Tag?« fragte er. »Eintönig«, antwortete sie. »Aber ich habe ein paar neue Ideen für das Restaurant aufgeschrieben. Ich will was machen mit frischer Pasta. Und vielleicht so kleine Tapasplatten, weißt du. Aber modern. Skandinavisch, minimalistisch, aber warm.« Noah lehnte die Stirn an die Wand. Ihre Begeisterung war ansteckend. Und doch, wieder dieser Stich in der Magengrube. Die Stimme klang zu perfekt, zu genau wie das, was er hören wollte. »Klingt gut«, sagte er leise. »Wirklich gut.« »Und du?« fragte sie. »Wie war dein Tag?« »Lang«, sagte er. »Ich glaube, ich habe heute zum ersten Mal überhaupt wirklich an dich gedacht, während ich bei der Arbeit war.« Stille. Keine unangenehme, keine angespannte, aber spürbar. Als hätte die Wand kurz den Atem angehalten. »Ich auch«, sagte sie dann. »Ich habe mir vorgestellt, wie du aussiehst. Deine Stimme klingt wie jemand, der viel denkt, aber wenig sagt.« »Und wie sieht so jemand aus?« fragte Noah mit gespielter Neugier. »Groß, müde und ein bisschen traurig.« Er lachte, ziemlich nah dran. »Und du?« fragte sie. »Wie stellst du dir mich vor?« Er zögerte. »Hellblonde Haare, blaue Augen, lächelt, selbst wenn keiner hinsieht.« Sie schwieg kurz. »Ziemlich nah dran«, wiederholte sie dann. Der Abend verging wie im Fluge. Wieder saßen sie, wie schon zuvor, an der Wand, auf dem Boden, Rücken an Rücken, getrennt durch Beton, aber verbunden durch Worte. Doch in dieser Nacht geschah erneut etwas Seltsames. Noah lag bereits im Bett. Die Stadt draußen schien tiefer denn je zu schlafen. Keine Sirenen, keine Stimmen, keine Schritte im Flur, nur Dunkelheit. Und Stille. Und dann ein tiefes, gedämpftes Kratzen. Nicht laut, nicht hektisch. Es klang, als würde etwas oder jemand mit den Fingerspitzen an der Wand entlangfahren, direkt hinter seinem Bett. Er setzte sich auf. Das Geräusch verstummte. 2 Minuten vergingen. Dann plötzlich ein Flüstern. Nicht Mira. Davon war er überzeugt. Es war rauer, hohl, nicht wie eine menschliche Stimme, eher wie das Geräusch, das Luft macht, wenn sie durch eine zu enge Öffnung gepresst wird. Es war kein Wort, kein Satz, nur ein Laut. Noah lehnte sich nicht näher an die Wand. Stattdessen zog er sich zurück, starrte sie an, als wäre sie ein Organismus, lebendig, beobachtend. Er griff zum Handy, zögerte, Dann schloss er die Augen, hörte nichts mehr. Als der Morgen graute, fragte er sich, ob Mira davon etwas mitbekommen hatte. Doch er wagte nicht, sie danach zu fragen. Nicht nach diesem Geräusch, nicht nach diesem Flüstern, das sich nicht erklären ließ. Am nächsten Abend war alles wie immer. Zwei Klopfzeichen, ein Spruch von Mira, ein paar Lacher. Doch in Noahs Stimme schwang nun etwas mit, das selbst Mira spüren musste. »Ist alles okay bei dir?« fragte sie schließlich. »Ja«, log er. »Alles okay.« Doch tief in seinem Inneren wusste er, dass etwas Dunkles zwischen den Wänden lebte. Etwas, das nicht Mira war. Und während ihre Stimmen durch den Beton glitten, fragte sich Noah, war sie wirklich noch dieselbe wie zuvor? Oder hatte sich bereits etwas Fremdes eingenistet? In ihrem Zimmer, in ihrer Stimme, in seiner Wahrnehmung.
Am darauffolgenden Abend traf Noah Varela eine Entscheidung. Eine, die er eigentlich schon viel früher hätte treffen sollen. Er würde Mira persönlich begrüßen. So oft hatten sie gesprochen. Nächtelang. So vertraut klang ihre Stimme mittlerweile, dass er sich beinahe sicher war, sie zu kennen. Und doch hatte er ihr Gesicht nie gesehen. Kein einziges Mal hatte sie ihre Tür geöffnet. Keine zufällige Begegnung im Flur. Keine Schritte. Keine Schatten unter der Tür. Nur ihre Stimme. Immer aus der Wand. Er hatte es zuvor nicht in Frage gestellt. Vielleicht war sie schüchtern, vielleicht arbeitete sie nachts, schlief tagsüber. Vielleicht war sie einfach wie er, jemand, der lieber durch Wände sprach, als direkt in die Augen anderer zu blicken. Aber der Verdacht war inzwischen da, wie ein kleiner schwarzer Fleck auf einem weißen Tischtuch. Und je länger Noah hinsah, desto größer wurde er. Also nahm er sich vor, beim Heimkommen an diesem Abend zu klopfen. Nicht an die Wand, sondern an ihre Tür. Der Weg vom Lagerhaus nach Hause schien länger als sonst. Der Himmel war bewölkt, die Straßen leer gefegt. Es war einer dieser Abende, an denen die ganze Stadt wie unter einer Glocke lag, als hielte sie den Atem an, als wüsste sie, dass etwas passieren würde. Oben angekommen, zögerte Noah kurz, dann stellte er sich vor die Tür von Zimmer 402, ballte die Faust und klopfte zweimal. Nichts. Er wartete. Noch einmal klopfte er, dieses Mal fester. Wieder nichts. Ein stechender, kalter Druck legte sich auf seine Brust. Er hatte erwartet, dass sie zumindest etwas sagen würde. Vielleicht lachen. Vielleicht »Ich bin gerade nicht da« rufen. Doch da war nichts. Keine Schritte, kein Rascheln. Keine Reaktion. Er trat zurück, starrte die Tür an, als könne sie sich gleich von selbst öffnen. Dann ging er in seine eigene Wohnung, legte den Eimer leer, öffnete das Fenster und ließ sich auf sein Bett fallen. Minuten verstrichen. Keine Klopfzeichen. Keine Stimme. Es war, als wäre Mira verschwunden. Er versuchte, sich zu beruhigen. Vielleicht war sie einfach nicht daheim. Vielleicht hatte sie Kopfhörer auf. Vielleicht. Aber die Erklärungen wirkten kraftlos, wie auf weichem Grund gebaute Häuser. Er beschloss, sich abzulenken, schaltete den Computer ein. Doch seine Gedanken kreisten nur um eine Sache. War Mira echt? Er erinnerte sich an das, was sie ihm erzählt hatte. Der Plan mit dem Restaurant. Die Geschichte mit dem Pasta-Konzept, ihre Ideen, ihre Träume, alles schien so konkret gewesen und doch war da nichts Greifbares. Kein Beweis für ihre Existenz außerhalb dieser Wand. Seine Hand bewegte sich fast von selbst zur Tastatur. Er öffnete eine Suchmaschine, tipperte ihren Namen ein. Mira Hallberg, neue Adresse, Einzug, Restaurant, Bewerbung, vermisst. Nichts. Kein Treffer. Kein Social-Media-Profil. Kein Foto. Keine Spuren. Er schob den Laptop zur Seite. Sein Herz pochte schneller. Erst Stunden später, kurz vor Mitternacht, klopfte es. Zweimal. Dann Miras Stimme. »Bin wieder da. Sorry, war noch bei meiner Schwester. Alles in Ordnung bei dir?« Noahs Mund war trocken. Seine Gedanken wirbelten, doch er zwang sich zur Normalität.
Ja, klar, ich hatte mich nur gewundert.
Hättest du ja schreiben können, sagte sie. Aber ach ja, Nummern haben wir ja nicht ausgetauscht.
Stimmt, antwortete er und fügte nach einer Sekunde zögernd hinzu, vielleicht sollten wir das nachholen.
Sie lachte.
Na klar. Warte.
Sie diktierte ihm eine Nummer. Er speicherte sie sofort ein, aber ein eigenartiges Gefühl ließ ihn nicht los. Warum war er sich so sicher, dass diese Nummer nicht funktionieren würde? Als sie sich für die Nacht verabschiedet hatten, versuchte er sich zu beruhigen. Alles war wieder normal. Oder? Doch dann kam wieder das Geräusch. Gegen 2 Uhr. Das dumpfe, tiefe Knarren. Das Sitzen im Bett. Wie vor 2 Nächten. Und wieder nichts danach. Keine Bewegung. Kein Atmen. Nur dieses stumme, unnatürliche Verharren. Diesmal hielt er es nicht aus. Er legte sich flach aufs Bett, presste das Ohr an die Wand und flüsterte: Mira? Stille. Dann das Knarren. Langsam. Deutlich. Wie das vorsichtige Verschieben eines Körpers. Noah hielt den Atem an. Und dann hörte er etwas, das ihn frösteln ließ. 2 Hände, die sich flach gegen die Wand legten, direkt gegenüber von seinen. Und dann das Atmen. Lang, flach und hohl. Es klang nicht wie Mira, nicht wie irgendein Mensch. Es klang, als käme es aus einem leeren Raum, durch ein altes Rohr, durch etwas, das keine Stimme mehr hatte, aber trotzdem Geräusche von sich gab. Noah zog sich zurück, zitterte. Etwas stimmte nicht. Etwas war auf der anderen Seite der Wand. Etwas, das nicht Mira war. Oder schlimmer noch, etwas, das Mira einmal gewesen war. Noah Varela lag wach. Die Dunkelheit in seiner Wohnung war vollkommen, beinahe greifbar, als hätte sich der Raum in einen stillen See verwandelt, auf dessen Oberfläche kein einziges Geräusch eine Welle schlug. Nur das gedämpfte Summen der alten Heizung war zu hören, das selbst in dieser Stunde noch gegen die nächtliche Kälte kämpfte. Er war sich sicher gewesen, dass Mira nicht mehr allein war, oder schlimmer noch, dass sie nie allein gewesen war. Dass nie jemand außer ihm dort gewesen war. Was er in der vergangenen Nacht gehört hatte, das schwere, langsame Atmen, das Kratzen, das Sitzen am Bettrand, hatte sich in seinem Innersten eingenistet. Als wäre es nicht nur ein Geräusch gewesen, sondern eine Berührung. Etwas hatte ihn gespürt, ihn bemerkt. Und das machte ihm mehr Angst als jede Stimme. Am nächsten Morgen versuchte er, Klarheit zu gewinnen. Noch im Halbschlaf wählte er Miras Nummer. Sie war gespeichert, sauber im Adressbuch eingetragen. Er drückte auf den grünen Hörer. Die gewählte Nummer ist nicht vergeben. Noah starrte auf das Display, als hätte sich das Gerät gegen ihn verschworen. Er versuchte es erneut. Dasselbe Ergebnis. Langsam wich die Müdigkeit aus seinem Körper, ersetzt von einem kalten Prickeln, das seine Wirbelsäule hinabkroch. Er hatte gewusst, dass es so kommen würde, aber insgeheim hatte er gehofft, sich zu irren. Er verließ die Wohnung nicht. Nicht heute. Stattdessen setzte er sich in die Ecke seines Zimmers, den Rücken zur Wand, die Beine angezogen, den Blick auf das alte Laminat gerichtet, das sich an den Rändern langsam vom Boden zu lösen begann. Die Stille war lähmend. Als die Sonne unterging und das Licht in seiner Wohnung in ein fahles Grau überging, wagte er es. 2 Klopfzeichen an der Wand. Keine Antwort. Er wartete. 10 Sekunden. 20. 1 Minute. Dann Klopf. Klopf. Und?
Weißt du, woran ich heute gedacht habe, Noah? An Lasagne. Ich glaube, ich habe seit meiner Kindheit keine mehr gegessen, die wirklich gut war.
Seine Kehle schnürte sich zu. Diese Stimme, dieselbe Melodie, derselbe Humor. Doch da war auch etwas anderes. Etwas, das er nicht benennen konnte. Die Worte waren leicht, aber der Ton dahinter klang leer, fast wie geübt.
»Mira«, sagte er leise, »ich habe versucht, dich anzurufen. Die Nummer, sie funktioniert nicht.«
Ein Moment der Stille, dann ihre Stimme.
»Ach, echt? Komisch. Vielleicht habe ich mich vertippt.«
»Es war deine Stimme, Mira«, flüsterte er. »Letzte Nacht. Ich habe dich gehört. Oder etwas, das deine Stimme benutzt hat.«
Diesmal schwieg sie länger.
»Ich glaube, du brauchst Schlaf«, sagte sie schließlich. »Wir beide. Vielleicht ist das alles zu viel.«
»Bist du allein dort drin?«, fragte er plötzlich. Die Frage war ihm entflohen, bevor er sie zurückhalten konnte. Noch mehr Stille. Die Art von Stille, die sich nicht leer anfühlte, sondern dicht. Wie ein dichter Vorhang, hinter dem sich etwas bewegte.
»Natürlich bin ich allein«, sagte sie dann. Langsam.
»Warum sollte ich nicht allein sein?«
Er schloss die Augen. In dieser Nacht wagte er nicht, sich schlafen zu legen. Stattdessen blieb er wach, reglos, das Ohr zur Wand. Keine weiteren Klopfzeichen, kein Flüstern, nur Dunkelheit. Doch gegen 2 Uhr, wie schon zuvor, kam wieder das Geräusch. Ein tiefes, gedehntes Knarren, wie das Gewicht einer Person, die sich langsam aufrichtete. Dann ein Atemzug, direkt an der Wand. Er flüsterte, »Mira«. Statt einer Antwort hörte er ein Geräusch, das alles in ihm zum Stillstand brachte. Zähne klappern. Nicht das nervöse, schnelle Klappern eines frierenden Menschen, sondern langsam, schwer, unnatürlich laut. Es klang, als würde etwas direkt auf der anderen Seite des Bettes mit den Zähnen mahlen. Langsam und rhythmisch. Dann hörte er, wie Fingernägel leicht über die Wand kratzten. Nicht wild, nicht wütend, sondern wie ein neugieriges Kind, das herausfinden will, wie sich eine Oberfläche anfühlt. Er wich zurück, Zentimeter für Zentimeter. Sein Rücken drückte gegen die gegenüberliegende Wand. Der Raum fühlte sich plötzlich winzig an, gefährlich eng. Am nächsten Morgen war er sich nicht sicher, ob er überhaupt geschlafen hatte. Die Ereignisse der Nacht verwischten in seinem Geist wie Tinte auf nassem Papier. Und doch war da eine Gewissheit. Es war real. Was auch immer dort war, es spielte nicht mehr nur mit ihm. Es war bei ihm. Er griff zum Handy, zögerte. Dann tippte er eine Nachricht.
»Ich muss dich sehen. Heute. Wirklich sehen.«
Keine Antwort. Stunden vergingen. Keine Nachricht, kein Klopfen, kein Laut. Er wollte es beenden, Gewissheit haben. Also stellte er sich wieder vor ihre Tür, klopfte 2-mal. Nichts. Er fluchte leise, dachte über alles nach, über jede ihrer Geschichten, jedes ihrer Worte. Waren sie nur das? Worte? Oder war Mira je mehr gewesen als eine Stimme in seinem Ohr? In dieser Nacht kam sie wieder. Die Stimme. Aus der Wand.
Was meint?
Noah Varela stand regungslos vor der Tür von Zimmer 402. Der kühle Luftzug aus dem Treppenhaus strich ihm über den Nacken und für einen Moment hatte er das Gefühl, dass selbst die Geräusche des Hauses aufgehört hatten. Keine knarrenden Rohre, kein fernes Türenschlagen, nicht einmal das Brummen der Neonröhren über ihm war zu hören. Nur diese Tür und das, was dahinter lauerte. Seine Hand zitterte, als er sie hob, um anzuklopfen. Doch bevor er das Holz berührte, zog er sie wieder zurück. Er erinnerte sich an die letzte Nacht, an das Flüstern, an das Zähneklappern, an den stummen Terror, der ihn in seinem eigenen Bett wie eingefroren hatte. Und nun diese Stimme, die behauptete, Mira zu sein und sagte, sie sei nicht allein. Er griff nach seinem Handy, suchte noch einmal die Nummer, die sie ihm gegeben hatte, und rief an. Wieder dieselbe monotone Ansage. Die gewählte Nummer ist nicht vergeben. Ein kalter Gedanke kroch ihm den Rücken hinauf. Was, wenn Mira nie existiert hatte? Oder schlimmer noch,
Was, wenn sie einst existierte, aber schon lange nicht mehr unter den Lebenden war? Er zwang sich zurück in seine Wohnung, setzte sich an den Tisch, der ihm über Wochen den Zeh blutig gestoßen hatte, und öffnete den Laptop. Der Bildschirm flackerte kurz, als wäre selbst das Gerät zögerlich, ihm das zu zeigen, was er gleich entdecken würde. Er öffnete eine Suchmaschine, tipperte mit klammen Fingern »Mira Hallberg vermisst, Stadtname ja«. Es dauerte keine 3 Sekunden. Da war es. Junge Frau seit dem 12. Oktober 2015 vermisst. Familie bittet um Hinweise. Noah klickte auf den Artikel und dort war sie. Ein Foto. Mira. Er starrte auf das Bild, als hätte man ihm einen Stromschlag verpasst. Es war ihr Gesicht, vielleicht etwas jünger, aber unverkennbar. Dieselben hellen Augen, dasselbe Lächeln, das immer ein bisschen mehr wusste, als es zeigte. Er begann zu lesen. Mira Adrien Hallberg, 26 Jahre alt, zuletzt gesehen am 12. Oktober 2015 in der Nähe ihres Wohnhauses. 2 Tage später als vermisst gemeldet. Trotz intensiver Suche keine Hinweise auf ihren Verbleib. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Der damalige Freund, Carter Elridge, stand unter Verdacht, wurde aber entlastet. Die Familie gibt nicht auf und bittet weiterhin um Hinweise. Noah las den Text 3-mal, dann las er weiter. Weiter unten stand ein Satz, der sein Blut gefrieren ließ. Mira erwähnte zuletzt gegenüber ihrer Schwester, dass sie Kontakt zu einem Nachbarn namens Noah hatte, mit dem sie durch die Wand sprach. Die Polizei konnte keine entsprechende Person im Haus feststellen. Er sprang auf. Der Stuhl krachte zu Boden. Sein Name. In einem Artikel von vor 8 Jahren. Er fühlte sich, als würde der Boden unter ihm nachgeben. Als wäre er selbst durch ein Zeitloch gefallen. In einen Albtraum, der sich als Realität tarnte. Mira war verschwunden. Am heutigen Datum. Nur 8 Jahre zuvor. Er griff nach dem Handy, wollte sie anrufen, obwohl er wusste, dass es sinnlos war. Dann hielt er inne. Stattdessen öffnete er das Video im Artikel. Darin eine Pressekonferenz. 2 Frauen. Eine ältere, mit tiefen Schatten unter den Augen, und eine jüngere, die unentwegt mit den Fingern spielte. Ihre Mutter und ihre Schwester. Sie sprachen über Mira, beschrieben sie als lebendig, kreativ, liebevoll. Noah drückte das Handy gegen die Wand. »Hör zu, Mira«, flüsterte er. »Das bist du. Das ist deine Familie. Sie haben nach dir gesucht. Sie vermissen dich. Du bist...« Er kam nicht weiter. Plötzlich erklang es wieder. Ein Schrei, aber nicht irgendeiner. Ein Schrei voller Verzweiflung, Schmerz, Entsetzen und doch dieselbe Stimme. Mira. Sie weinte. Laut. Verzweifelt. Ungläubig. »Nein«, schrie sie durch die Wand. »Nein, das kann nicht sein. Ich bin hier. Ich bin da gewesen. Ich habe gesprochen. Ich...« Noah lehnte sich gegen die Wand, die Stirn an das kalte Mauerwerk gedrückt. »Ich bin so leid, Mira. Es tut mir so leid.« Sie weinte weiter, minutenlang. Und dann wurde sie leise, ihre Stimme brüchig. »Lies weiter«, flüsterte sie. »Es muss mehr geben.« Er tat es, blätterte durch den Artikel, bis er auf eine weitere Passage stieß. Die Schwester berichtet, Mira habe von seltsamen Geräuschen in ihrer Wohnung erzählt. Sie sprach davon, durch die Wand mit jemandem zu kommunizieren, einem Mann, den niemand sonst kannte. Der Name Noah wurde mehrfach erwähnt, jedoch konnte die Polizei keine solche Person feststellen. Noah schloss die Augen. Sein Herz hämmerte. Das war er. Das war ihre Realität. Er war ihr Nachbar gewesen, in ihrer letzten Woche, vor 8 Jahren. Und doch hatte er sie erst jetzt kennengelernt. »Du bist am Leben«, flüsterte Mira. »Ich habe mit dir gesprochen. Dann bedeutet das, es ist noch nicht passiert? Es passiert gerade?« Ich weiß es nicht, stammelte Noah. Aber vielleicht kann ich dich retten. Stille. Dann Miras Stimme. Zittrig, kaum hörbar. Es ist wieder hier.
Was?
Keuchte Noah. Was meinst du? Das Ding, es ist in meinem Zimmer. Lauf, Mira. Verlass das Bett nicht. Beweg dich nicht. Ich komme. Ich kann mich nicht bewegen. Es ist unter mir. Unter dem Bett. Ich. Dann brach die Verbindung ab. Kein Laut mehr. Noah sprang auf, schnappte sich seine Schlüssel, seine Taschenlampe, ein Küchenmesser. Dann rannte er los, zum Flur, zur Tür, zu Zimmer 402. Dieses Mal würde er sie öffnen. Egal, was sich dahinter befand, egal, was ihn erwartete, er würde Mira finden oder sterben, wenn er es nicht tat.
Noah Varela stand vor der Tür von Zimmer 402, den Schlüsselbund in der einen, das Messer in der anderen Hand. Der Flur roch nach abgestandener Luft und altem Holz, ein Geruch, der sich mit der Angst in seinem Magen vermischte. Die Neonröhre über ihm flackerte unregelmäßig und warf blasse Lichtblitze auf den schmutzigen Boden. Alles in ihm schrie danach, umzudrehen und zu vergessen, was er wusste. Doch es war zu spät dafür. Er steckte den Schlüssel ins Schloss. Ein sanftes Klick. Die Tür öffnete sich einen Spalt weit, als wäre sie nie abgeschlossen gewesen. Ein kalter, modriger Luftzug strömte ihm entgegen. Feucht, erdig, fast wie aus einer Gruft. Er schob die Tür ganz auf und trat ein. Zimmer 402 war leer. Keine Möbel, kein Bett, kein Licht. Nur Staub, dick und alt, bedeckte den Boden wie eine Decke aus Asche. An den Wänden schälten sich große Placken grauer Farbe ab, und in den Ecken kroch schwarzer Schimmel empor, wie die Finger einer toten Pflanze. Noah stand da, das Herz hämmernd, das Messer fest umklammert, die Taschenlampe in der anderen Hand. Er schwenkte den Lichtkegel durch den Raum. Nichts. Keine Person. Keine Bewegung. Kein Ton. Nur Dunkelheit und das Summen seiner eigenen Angst. Mira, flüsterte er. Nichts. Er wagte sich weiter hinein, der Lichtstrahl zitterte auf den Wänden. In der rechten Ecke erkannte er eine Tür, der Zugang zum Badezimmer. Er näherte sich, drückte die Tür auf. Auch hier, leer. Nur ein gesprungener Spiegel, ein Waschbecken mit verrostetem Hahn, darunter eine Pfütze, aus der etwas Dunkles tropfte. Und überall derselbe Geruch. Feucht, faulig, verrottet. Noah trat zurück in den Hauptraum. Dann geschah es. Die Wohnungstür fiel mit einem dumpfen Knall zu und der Raum versank in völliger Dunkelheit. Die Taschenlampe flackerte. Ein kurzer Stromschlag zuckte durch seinen Arm. Dann war auch sie aus. Nur der schwache Schein unter der Tür blieb. Ein schmaler Streifen Licht, der sich wie ein rettender Faden anfühlte. Noah stand still, lauschte. Nichts. Und doch, da war es wieder. Dieses Geräusch. Schritt. Knarren. Schritt. Aber es war kein normales Gehen. Es war das langsame Verlagern von Gewicht. Ein Wiegen. Ein Warten. Ein unheimlicher Rhythmus, wie von etwas, das das Gehen nie richtig gelernt hatte. Noah drehte sich im Kreis, versuchte das Geräusch zu orten. Nichts zu sehen. Nur die Dunkelheit. Sie schien dichter zu werden, je länger er dort stand, als würde sie ihn langsam verschlucken. Dann ein Hauch, direkt an seinem Ohr. Er zuckte zurück, stürzte beinahe zu Boden. Das Messer fiel ihm aus der Hand, schlitterte irgendwo hin. Er tastete nach der Wand, suchte Halt, doch seine Finger berührten etwas Kaltes, Feuchtes. Es war nicht die Wand. Es war weich. Schimmel. Er erkannte den Geruch. Derselbe Geruch wie hinter seinem eigenen Bett. Der Fleck, der nie ganz wegging. Damals, vor wenigen Tagen, hatte ein Handwerker seine Wand geöffnet, um ihn zu behandeln. Damals, hatte es begonnen. Ein Gedanke schoss ihm durch den Kopf wie ein Blitz. Das Ding kam durch die Wand, durch den Schimmel, durch die Risse. Er riss panisch an der brüchigen Tapete. Die Wand bröckelte. Stücke fielen zu Boden. Dahinter feuchter, schwarzer Gips. Und mehr Schimmel. Viel mehr. Wie ein lebendiges Gewebe zog er sich über die Fläche. Noah schrie, schlug mit den Fäusten gegen die Wand, riss Gips und Fäulnis heraus, bis er eine Öffnung fand, einen schmalen Spalt, nicht größer als sein Unterarm. Ohne zu zögern, zwängte er sich hinein, spürte, wie die trockene Wand seine Haut aufriss, der Schimmel ihm in die Nase stieg. Er kroch. Der Raum hinter der Wand war eng. Ein Hohlraum. Niemals für einen Menschen gedacht. Und doch, jemand hatte ihn betreten. Oder war hier gefangen worden. Er robbte weiter, Zentimeter für Zentimeter. Seine Arme zitterten. Sein Herz hämmerte. Er war umgeben von schwarzem Finsternisbrei, von Stille und Moder. Und da, vor ihm, erkannte er in der absoluten Dunkelheit drei Punkte, drei dunkle Löcher. Zuerst dachte er, es seien Risse im Gips. Dann erkannte er, es war ein Gesicht. Ein eingefallenes, lebloses Gesicht. Die Augenhöhlen tief schwarz, leer. Der Mund zu einem stummen Schrei verzogen. Haut spannte sich wie dünnes, trockenes Papier über einen Schädel, der unter einem Schleier aus Spinnweben verborgen war. Noah stockte der Atem. Er wusste, wer das war. Mira. Sie war hier. Die ganze Zeit. Hinter der Wand. Eingemauert. Vergessen. Sein Herz zerbrach. Nicht nur vor Angst, sondern vor Schuld. Mira, flüsterte er. Bitte. Nicht du. Tränen liefen über seine Wangen. Er griff nach ihr, doch der Körper war kalt, reglos. Staub rieselte von der Decke, als hätte selbst der Raum genug gesehen. Plötzlich ein Geräusch hinter ihm. Ein Scharren, ein leises Zähneklappern. Noah drehte sich nicht um. Er wusste, was es war. Es war da. Das Ding, das Mira genommen hatte. Das Ding, das ihn nun auch holen wollte. Er griff nach vorn, versuchte, sich noch tiefer in den engen Spalt zu zwängen, doch die Wand gab nicht nach. Die Öffnung, durch die er gekommen war, war verschwunden, versiegelt, als hätte sie nie existiert. Er war gefangen, mit Mira, mit dem Ding. Und draußen? Draußen war niemand mehr, der ihn hören konnte, denn in Zimmer 402 war jedes Geräusch ein Echo der Vergangenheit, und jeder Atemzug eine letzte Erinnerung. Noah Varela lag eingeklemmt zwischen morschem Holz, feuchtem Gips und verrottetem Mauerwerk. Die Dunkelheit war nun vollständig. Nicht nur als Abwesenheit von Licht, sondern als greifbares, bedrückendes Etwas. Sie lastete auf seiner Brust, schien sich in seine Lungen zu drücken und machte jeden Atemzug mühsam. Es roch nach alter Erde, nach nasser Wandfarbe und nach etwas anderem, einem metallischen Unterton wie rostiges Blut. Seine Finger tasteten zittrig nach Mira Hallbergs lebloser Hand. Ihre Haut war pergamentartig, rissig. Doch etwas daran hielt ihn fest. Nicht nur ihr Körper, es war ihr Schicksal. Ihre Stimme hatte ihn gerufen. Sie hatte existiert. Er hatte mit ihr gesprochen, gelacht, gestritten, geweint. Und nun hielt er ihre mumifizierte Hand in einem verborgenen, vergessenen Grab. »Ich werde dich nicht hier lassen«, flüsterte er. Seine Stimme klang fremd, ausgedörrt. Doch tief in ihm regte sich ein kaltes Gefühl. Es war vielleicht bereits zu spät. Hinter ihm bewegte sich etwas. Kein Tier, kein Mensch, etwas dazwischen. Die Geräusche waren kriechend, schleifend, mit einer absichtsvollen Ruhe, als wüsste dieses Wesen, dass Noah keine Chance hatte. Es wartete nicht, es jagte nicht, es nahm sich einfach, was übrig blieb. Er presste sich flach gegen die Wand. Seine Finger gruben sich in die schimmeligen Fugen und mit einem letzten Ruck schob er sich an Mira vorbei. Dabei blickte er ein letztes Mal auf ihr Gesicht, eingefallen, friedlich und doch gequält, als hätte selbst der Tod sie nicht vollständig befreien können. Er krabbelte weiter, Zentimeter um Zentimeter, durch enge Zwischenräume, die wie Adern durch das Gebäude verliefen. Überall um ihn herum pulsierte der Schimmel, als hätte das Haus selbst begonnen zu atmen. Stimmen flüsterten in der Dunkelheit. Seine Stimme, Miras Stimme, Stimmen, die er nicht kannte. »Du warst schon immer hier, Noah. Sie hört dich nicht mehr. Du bist nur ein Echo.« Sein Herz raste. Er schloss die Augen, obwohl es ohnehin nichts zu sehen gab. Er zwang sich, weiterzukriechen. Dann plötzlich ein Lichtpunkt. Schwach, flackernd, doch real. Hoffnung. Er robbte darauf zu, Blut an den Händen, die Knie aufgerissen. Schließlich erreichte er einen rostigen Lüftungsschacht. Er trat dagegen, spürte, wie das Metall nachgab. Mit aller Kraft drückte er sich hindurch. Das Blech schnitt in seinen Rücken, riss die Haut auf und dann ein Fall. Nicht tief, aber hart. Er schlug auf etwas Kaltem auf. Fliesen. Er hustete, richtete sich auf. Ein Bad, ein altes, heruntergekommenes Badezimmer. Die Wandfliesen waren von schwarzem Schimmel durchzogen, der Spiegel über dem Waschbecken zersprungen. Doch es war Licht da, ein fahler Schein, der durch ein kleines Kellerfenster fiel. Er hatte es geschafft, er war draußen? Doch wo war er? Die Tür stand einen Spalt offen. Dahinter ein langer Flur. Er kannte ihn. Nicht von seinem Haus, sondern aus seinen Träumen, aus Erinnerungen, die nicht ihm gehörten. Langsam öffnete er die Tür und trat hinaus. Es war dieselbe Etage wie zuvor, aber leer, verfallen, verlassen. Der Flur war nicht mehr Teil eines Mietshauses, sondern wirkte wie ein vergessener Krankenhausgang. Überall blätterte Farbe von den Wänden, die Luft war dick und schmeckte nach Desinfektionsmittel und Verwesung. »Noah!« Die Stimme war hauchdünn, zerbrechlich, aber sie kam aus dem Nichts. Nicht durch eine Wand, nicht aus einem anderen Zimmer, sondern aus seinem Kopf. »Ich bin noch hier«, flüsterte Mira. »Aber du darfst nicht bleiben.« »Wo bist du?« fragte er laut, seine Stimme hallte an den kahlen Wänden wieder. »Zwischen den Zeiten«, antwortete sie, »wo niemand mehr suchen wird.« Dann ein Flüstern. »Du musst zurück.« Er taumelte weiter. Seine Füße führten ihn zum Ende des Flurs, wo eine Tür mit der Aufschrift »Technikraum« stand. Er öffnete sie. Drinnen eine verrostete Treppe, die in die Dunkelheit führte. Ohne nachzudenken, stieg er hinab. Stufe um Stufe. Tiefer. Und tiefer. Jeder Schritt entfernte ihn mehr vom Diesseits. Dann plötzlich Licht. Grell, weiß, schmerzhaft. Er schrie auf und hielt sich die Augen zu. Als er sie wieder öffnete, lag er auf dem kalten Boden seines eigenen Badezimmers. Ein greller Lichtschein kam durch das Fenster. Tageslicht. Seine Wände, weiß, kein Schimmel, kein Geräusch, kein Flüstern. Er war zurück. Ein lauter Schlag ließ ihn zusammenzucken. Die Wohnungstür öffnete sich. Zwei Männer in Arbeitskleidung traten ein. Einer mit einem Werkzeugkoffer, der andere mit einer Kamera. »Mr. Varela?« rief der eine. »Wir sind von der Bausanierung. Sie hatten sich über Schimmel beschwert, oder?« Noah war stumm. »Sie sehen aus, als hätten Sie einen Albtraum hinter sich«, sagte der andere und kicherte. Noah konnte nicht antworten. Er konnte nur nicken. Dann wandte er sich zum Schlafzimmer, trat langsam an die Wand, dort, wo all das begonnen hatte. Die Stelle, an der Miras Stimme ihn gefunden hatte. die ihn in ein dunkles Geheimnis gezogen hatte, das niemand glauben würde. Er berührte die Wand mit den Fingerspitzen. Kalt, still. Aber dann ein Geräusch. Zwei Klopfzeichen. Sanft, zart und doch eindeutig. Er erstarrte. Dann kamen zwei weitere. Er trat zurück. Sein Herz raste. Die Welt um ihn schien stillzustehen, denn Mira war nicht gegangen. Nicht ganz.
Noah Varela stand regungslos vor der Schlafzimmerwand, die Finger leicht ausgestreckt, als würde er sie erneut berühren wollen. Doch seine Hand schwebte nur zögerlich davor. Die zwei Klopfzeichen hallten in seinem Kopf nach, als wären sie nicht aus der Wand gekommen, sondern aus der Tiefe seines Bewusstseins. Es war kein Echo mehr, keine Einbildung, keine Erinnerung, es war Gegenwart. Die Handwerker hatten ihn nicht bemerkt. Sie redeten leise miteinander im Flur, fluchten über die Feuchtigkeit unter dem Laminat und diskutierten, ob man die Wand trockenlegen oder ganz abreißen müsse. Ihre Stimmen waren wie ferne Radiowellen, real, aber bedeutungslos. Noah hörte nur die Stille in seinem Schlafzimmer. Die Stille, die nun eine neue Qualität hatte. Wach, lauschend, erwartend. Langsam ging er in die Knie, legte das Ohr gegen die Wand. Nichts. Dann ein drittes Klopfen. Diesmal war es fester, rhythmischer, nicht mehr zaghaft, sondern gezielt. Noah wich zurück. Seine Gedanken rasten. Sollte er sprechen, fragen, bitten? Schließlich flüsterte er: Mira. Stille. Dann eine Stimme. Keine flüsternde, keine gequälte, sondern klar und ruhig. Sie kam aus der Wand, nicht von innen, sondern von überall. »Ich bin noch hier«, sagte sie. Noah schloss die Augen. Tränen sammelten sich in seinen Lidwinkeln. Seine Hände zitterten. »Warum?«, fragte er. »Weil du mich gehört hast«, antwortete Mira. »Und weil du geblieben bist.« »Ich habe versucht, dich zu retten«, murmelte er. »Du hast mich gesehen. Das reicht.« Die Wand vibrierte leicht, nicht wie bei einem Beben, sondern wie bei einem Atemzug. Etwas war dahinter oder darin. Nicht tot, nicht lebendig. Etwas, das keine Zeit kannte. »Du musst gehen«, sagte Mira. »Dieses Haus vergisst nicht. Es hat mich behalten, weil ich allein war. Es wird dich behalten, wenn du es zulässt.« Noah wich zurück, den Rücken an die gegenüberliegende Wand. Noch immer redeten die Männer im Flur. Noch immer war die Welt draußen normal. Und doch, für ihn war nichts mehr wie zuvor. »Was bist du jetzt?«, fragte er. Lange Pause. Dann: »Ich bin Erinnerung. Schatten. Etwas, das nie ganz gegangen ist.« Er verstand. Vielleicht nicht mit dem Verstand, aber mit einem Teil in ihm, der älter war als Logik. Er stand auf, trat zur Tür, blieb stehen, sah zurück. »Wirst du dort bleiben?«, fragte er leise. Ein letztes Klopfen, sanft, wie ein Abschied. Noah ging hinaus, sprach kein Wort mit den Männern, ignorierte ihre Fragen, ihre Rufe. Er ging einfach. Draußen blendete ihn das Sonnenlicht. Es war ein früher Morgen, vielleicht 7 Uhr. Die Straßen waren noch leer, feucht vom Tau der Nacht. Er atmete tief durch. Frische Luft. Wirklich frisch. Keine Sporen, kein Moder, kein Verfall. Doch in seinem Inneren wuchs etwas anderes. Keine Panik, keine Trauer, sondern eine Gewissheit. Zimmer 402 war nicht nur ein Ort gewesen. Es war ein Knoten, eine Wunde in der Realität. Und er hatte hineingesehen. In den Tagen danach zog er um, weit weg, in eine kleinere Stadt, in ein neues Apartment mit hellen Wänden, offenen Fenstern und normalem Lärm, Autos, Nachbarn,
das Leben eben. Er sprach nie mit jemandem darüber. Wer hätte ihm geglaubt? Aber nachts, wenn alles ruhig war, hörte er manchmal ein Geräusch. Zwei Klopfzeichen. Nicht laut, nicht bedrohlich, fast zärtlich. Und manchmal, wenn er aufstand und in die Dunkelheit blickte, meinte er, eine Silhouette zu sehen. Eine Frau mit langen Haaren, blassem Gesicht, den Händen an einer unsichtbaren Mauer. Lächelnd.
Und wartend. Noah wusste, dass er nicht mehr derselbe war. Er wusste, dass sie ihn nicht vergessen hatte. Und er wusste, dass das Haus, irgendwo, in einer anderen Straße, hinter einer vergessenen Tür, noch immer atmete, noch immer flüsterte, noch immer wartete. Denn Zimmer 402 war nicht einfach leer.